Ich habe dieses Lied nochmal eben aufgelegt. Um das geht es eigentlich natürlich überhaupt gar nicht, sondern um Johannes 10. Aber alles, was wir jetzt erleben sozusagen mit Jesus, darum macht er das alles, wovon ich jetzt spreche. Das ist im Grunde genau dieser Hintergrund. Natürlich geht es nicht um die einzelnen Worte, aber das ist das, was dahinter steckt. Und deswegen lasse ich das liegen, damit ihr euch während des Impulses immer wieder darauf besinnen könnt. Darum macht Jesus das, wegen dieses Lied, also wegen des Inhaltes dieses Liedes. Kapitel 10, Johannes Kapitel 10, ein bildhaftes Kapitel, 4 Gleichnisse drin, geht immer irgendwie um Schafe, um Türen, um Hirten und sowas. Also Jesus nimmt ja immer Gleichnisse, um ein Stückchen Himmel zu präsentieren, das Lied, ne? Darum macht er das. Immer ein Stückchen, um ein bisschen Himmel zu zeigen, neu zu zeigen. Und das klappt hier total super. Nach dem ersten Gleichnis verstehen sie ihn nicht. Das zweite Gleichnis ist unkommentiert. Nach dem dritten ist er von einem Dämon befallen, wahnsinnig und überhaupt. Und nach dem vierten wollen sie ihn steinigen. Läuft. Das mit dem Himmelreich. Ich möchte heute gar nicht so sehr auf die Gleichnisse als solche eingehen, sondern ich möchte eher darauf eingehen, was sie auslösen. Was sie in uns und auch in den Menschen damals auslösen. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, warum werden die Menschen eigentlich immer ärgerlicher, je weiter er kommt mit diesen Gleichnissen? Und ich lese jeweils zumindest Teile aus diesen Gleichnissen und fange jetzt mal an. Das Gleichnis Nummer 1, das lese ich ganz. Das sagt Jesus gleich zu Anfang vom Kapitel 10. Amen, Amen, das sage ich euch. Wer in den Schafstall nicht durch die Tür hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirt der Schafe. Ihm öffnet der Türhüter und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er alle seine Schafe hinausgetrieben hat, geht er ihnen voraus und die Schafe folgen ihm, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern sie werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Dieses Gleichnis erzählte ihnen Jesus, aber sie verstanden nicht den Sinn dessen, was er ihnen gesagt hatte. Der Inhalt dieses Gleichnisses ist Jesus sehr wichtig. Er fängt ja gleich an mit Amen, Amen, das sage ich euch. Und dieses doppelte Amen ist eine echte Verstärkung. Also er möchte, dass sie es kapieren. Sie kapieren es aber nicht. Jesus macht hier ganz zarte Andeutungen auf das Himmelreich. Und zwar so zart, dass sie es nicht kapieren. Ja. Er sagt, so ist der Himmel, das ist das. Wenn ein Schafstall, eigentlich Bilder, die Menschen kennen müssen, aber sie verbinden es nicht mit dem Himmel. Er selbst kommt übrigens nicht drin vor in diesem Gleichnis. Er sagt nicht ich. Ich bin, das kommt erst später. Hier sagt er das nicht. Er sagt in diesem, ihm öffnet der Türhüter und die Schafe und die folgen seiner Stimme und so. Das ist so sanft, so zart, dass sie es nicht kapieren. Es regt sie einfach nicht zum Neudenken an. Dann kommt das Gleichnis 2, das kommt sofort dahinterher. Weiter sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, da ist es wieder, Amen, Amen, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wer durch mich hineingeht, wird gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Da, an der Wand steht's. Ne? Das ist der Hintergrund. Ich habe den Schatz gefunden. Ich bin kein Bettler mehr. Die Liebe Gottes. Darum macht er das alles. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ja. Aber das Gleichnis ist nicht kommentiert. Da steht nicht, wie die Leute darauf reagiert haben. Er wird aber hier schon eine Spur deutlicher. Er spricht von sich selbst. Es kommt wieder diese Verstärkung. Aber irgendwie ist nichts. Da ist nicht überliefert, ob sie irgendwie reagiert haben. Und mir ist dann aufgefallen, ich bin so ein Wolken- und Wetterheini. Ich finde das total toll, so auf den Himmel zu gucken. Und es gibt so Wetterlagen, genauso welche, die solche Reaktionen haben. Es gibt eine Wetterlage, und zwar ganz kurz vor einem echten Wetterumschwung, von meistens richtig tollem Wetter hin zu irgendwie Rotz, Sturm, Regen, irgendwas Schrecklichem. Und in dieser Übergangszeit ist dann alles weg. Kein Windhauch mehr, kein Lüftchen regt sich. Es ist irgendwie still, es ist irgendwie melancholisch. Und wenn man dann am Meer ist, dann kann man diesen Unterschied zwischen wo hört das Meer auf und wo fängt der Himmel an, den kann man da nicht erkennen. So ist das. Ich nenne das immer gerne Wartewetter. Es wartet einfach auf etwas. Hat bestimmt einen total anderen Ausdruck, aber für mich ist das ein Wartewetter. Und dieses Gleichnis ist für mich ein Wartewetter. Weil hier deutet sich etwas an, aber noch passiert nichts. Also die Leute scheinen nicht reagiert zu haben, sodass man das überliefern könnte. Jesus spricht von sich, aber noch das Erste haben sie nicht verstanden und noch mehr Reaktionen gibt es noch nicht. Also das ist so dazwischen. Man kann nämlich jetzt noch alles anders verstehen, als Jesus es eigentlich meint. Und es würde dabei keinem wehtun. Wenn jemand, ein netter Mensch, kommt und sagt, ich bin eine Tür und komm, geht mir mal nach, das könnte man so verstehen. Jesus meint es aber ja ganz anders. Natürlich spricht er vom Himmel. Man muss es aber nicht so verstehen. So, und im dritten Gleichnis, da geht es dann zur Sache. Das ist ein längeres, da lese ich nur so ein paar Ausschnitte und ich fange mal ein paar Verse später an. Da sagt er, ich bin der gute Hirt, ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne, genau. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Dann geht es noch ein bisschen weiter und dann sagt er, deswegen liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Ich habe Macht, es hinzugeben und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Wegen dieser Rede kam es unter den Juden erneut zu einer Spaltung. Viele von ihnen sagten, er ist von einem Dämon besessen und redet im Wahn. Warum hört ihr ihm zu? Andere sagten, so redet kein Besessener. Kann ein Dämon die Augen von Blinden öffnen? Also da gibt es ein fettes Hin und Her. Nun ist er auf einmal wahnsinnig. Und zwar... Warum? Das ist, war die Frage, die ich mir gestellt habe. Warum werden sie jetzt ärgerlich? Jesus bringt hier zum ersten Mal den Vater ins Spiel, das war ja bisher nicht. Er stellt eine Verbindung her zwischen sich und dem Vater. Eine enge Beziehung, ein Auftrag, ein Machtanspruch. Ja, und nun ist er auf einmal wahnsinnig und sie ärgern sich und sie beziehen Position. Ja, spinnt der denn? Was erzählt der denn da? Warum? Ich glaube... Bei den Juden war der Name Gottes, der Name, schon so heilig, dass man ihn ja nicht mal aussprach, sondern irgendwie immer nur umschrieb. Dass wir unseren Gott Väterchen aber nennen dürfen, ist ja erst durch Jesus. Sonst wäre es ja nicht so. Und hier bringt einer tatsächlich ihre Ordnung ins Wanken. Hier spricht nicht nur einer den Namen Gottes aus, sondern wagt es sogar, von einer ganz engen Beziehung, von Liebe, von Macht, von Auftrag durch diesen Vater zu sprechen. Und das passt nicht in das Bild, was sie gelernt haben. Sie sehen es ja weiterhin sozusagen aus der menschlichen Brille. Dass Jesus Gott ist, das nehmen sie ihm nicht ab. Neues vom Himmelreich? Auf keinen Fall. Sie haben was anderes gelernt und erwarten deswegen was anderes. Und dann kommt das vierte Gleichnis. Und dann wollen sie ihn ja steinigen. Und davon lese ich jetzt auch nochmal. Da kommt ein bisschen Geplänkel zwischen, die reden dann mit ihm und nun sag uns endlich, wer du bist und so. Und dann kommt dieses vierte Gleichnis, da sagt es, heißt es, Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt, aber ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich im Namen meines Vaters vollbringe, legen Zeugnis für mich ab. Ihr aber glaubt nicht, weil ihr nicht zu meinen Schafen gehört. Meine Schafe hören auf meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Mein Vater, geht ein bisschen weiter noch, mein Vater, der sie mir gab, ist größer als alle und niemand kann sie der Hand meines Vaters entreißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Und dann geht es noch so weiter. Hier geht es jetzt richtig zur Sache. Ihr glaubt nicht, sagt er sogar zweimal. Das sagt Jesus zu Menschen wohlgemerkt, deren gesamtes Leben von Glauben und von Frömmigkeit durchzogen war. In jeder Handlung ihres Tages ging es um Glauben und um Frömmigkeit. Und da sagt Jesus, ihr glaubt nicht. Das ist schon harter Tabak. Das muss man mal so sagen. Also wenn ich mich leidenschaftlich anstrengen würde und hinterher sagt mir einer, so nicht, dann würde ich auch erstmal irgendwie Attacke wittern. Und dann sagt er noch, und das ist, glaube ich, die Krönung eigentlich, ich und der Vater sind eins. Da stellt sich einer mit dem Gott Vater gleich. Und aus der menschlichen Sicht ist das Gotteslästerung, Steinigung und so. Jesus erschüttert die Grundfesten ihres Lebens. Er erschüttert ihren Lebensstil und er erschüttert ihre Vorstellung von Gott. Das ist schon kernig. Also, um das nochmal herzustellen, dieses erste Gleichnis, sanft und zart. Das zweite, Wartewetter. Das dritte, naja, da geht es schon dann deutlich zur Sache. Und das vierte ist der absolute Hammer. Und was geht uns das Ganze an? Wir wissen doch schließlich, wer Jesus ist, oder? Wir lassen uns doch sehr gerne was vom Himmel erzählen, oder? Dürfen wir uns da wirklich in Sicherheit wiegen? Ich habe mir das nochmal so überlegt. Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht uns ganz schön viel an. Ich glaube, dass diese vier Stufen, die hier aus Jesu Sicht nötig waren und die Menschen wirklich ihnen vom Himmelreich etwas zu erzählen, von diesem Schatz, um den es in diesem Lied geht, das gilt uns ganz genauso. Heute wie damals. Davon bin ich ganz überzeugt. Wenn wir alle hier heute unsere Auffassung, unsere Definition, was ist Gott für uns oder was für eine Vorstellung von unserem Gott haben wir, wenn wir das alles nebeneinander legen würden, würden wir uns, glaube ich, ganz schön wundern. Das sähe nämlich bei uns allen ganz schön unterschiedlich aus, obwohl wir den gleichen Gott suchen. Ja, wir sind ja leidenschaftliche und begeisterte Gottsucher, sonst wären wir ja nicht hier heute Abend. Das ist ja so. Aber würden wir mit unserer ganz eigenen Art, mit unserem ganz eigenen Lebenserfahrung und Lebensnarben und Lebenshorizont und in der unserer Entwicklung zu unserem Gott hin, würden wir das alles mal nebeneinander legen, wäre das sehr unterschiedlich. Das glaube ich. Einfach, weil wir anders sind. Und das ist auch erstmal richtig so. Das bin ich von überzeugt, weil wir so unterschiedlich sind. Mein eigener Blick auf Gott oder mein eigener Schwerpunkt oder meine Vorstellung von meinem Gott hat sich im Laufe der Jahre auch verändert. Oder vielleicht besser die Facette, die er mir zeigen möchte, so vielleicht. Ich glaube schon, es ist abhängig davon, wie weit wir, wie in unserer eigenen Entwicklung wir sind. In welchem Stadium unserer geistlichen Entwicklung, die hoffentlich auch stattfindet. Paulus sagt im 1. Korintherbrief, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Und ich glaube, das spricht das auch aus, dass wir Entwicklung haben. Und das trifft es hier, glaube ich, schon sehr genau. Es ist normal, dass wir eine Vorstellung haben von unserem Gott, aber von Zeit zu Zeit, und dann kommen jetzt diese Gleichnisse ins Spiel, zeigt uns Gott eine neue Facette von sich, ein etwas anderes Stückchen Himmel, einen anderen Schatzteil von dem großen Schatz Gottes. Eine neue Farbe. Es gilt eben nicht, einmal bleibt es für immer. Und wenn ich dann nochmal diese Stufen oder diese vier Gleichnisse mit ihrer Unterschiedlichkeit, mit ihrer Stufung anschaue, dann wird das schon doch bedeutsam für uns. Wenn wir dieses erste Gleichnis nochmal angucken, wie oft wir selber wohl so ganz zarte, freundliche, zärtliche Anrufe Gottes nicht verstanden haben mögen im Laufe der Jahre. Wenn man da mal so eine Liste aufstellen würde, wenn er uns etwas Neues zeigen möchte und wir hören, ach, wir verstehen irgendwie den Sinn jetzt nicht so, wenn er uns seine Liebe zeigen möchte, so frei bleiben, so einladend, wie er das ja hier in diesem ersten Gleichnis auch gemacht hat. Es ist ihm wichtig und wir raffen es nicht. Also bei mir ist das bestimmt ganz oft passiert und vielleicht ja bei euch auch. Oder in der zweiten Stufe, in dem Wartewetter. Vielleicht gibt es so eine Zeit, ich habe die schon erlebt, wo es so unruhig irgendwie in uns wird, in mir wird auch. Oder es wird so, ich weiß nicht, so unbehaglich. Die stille Zeit wird irgendwie immer langweiliger, das Beten immer öder. Oder wir erleben so melancholische Zeiten. So. Also ich habe mal gelesen, die alten Mönche nannten das immer Trostlosigkeit. Trost als Nähe Gottes und Trostlosigkeit als Ferne Gottes. Und so dieses nicht greifbare, irgendwie ist er weit weg, so. Wir haben eben noch nicht so den rechten Dreh, was sich ändern könnte. Das ist so ein Wartewetter. Das ist die Stufe 2. Und ich kann mich mit der durchaus auch identifizieren. Ich kann mich an solche Zeiten erinnern. Und die dritte Stufe? Die würde bedeuten, dass Jesus uns in Unruhe versetzt. Wir sind hin und her gerissen, wenn es um Gott und unser Bild von ihm geht. Er möchte uns auf neue Wege führen. ein Stückchen mehr Himmel zeigen. Und irgendwie kriegen wir die Kurve noch nicht so richtig. Es gibt eine heilige Unruhe. Eine Unruhe, die Gott sozusagen auslöst, damit wir uns auf neue Wege machen. Das wäre so eine aus dieser dritten Stufe, weil wir dann nämlich, wir haben einen Scheideweg. Wir können sagen, dahin oder dahin. Wir können uns von Jesus in eine neue Ebene, in eine neue Tiefe, in ein neues Bild von ihm führen lassen. Oder wir werden ärgerlich und sagen, was will der da, was redet der? Ne? Wir haben die Möglichkeit, uns einzurichten in einem Kuschel-Evangelium. Das war immer, wir wollen die Zukunft, wie sie war. Oder wir können uns von Jesus herausfordern lassen, auf einen neuen Wegchen in eine neue Tiefe. Wir sind Menschen, wir brauchen Sicherheit. Ja, gerade in so unsicheren Zeiten wie jetzt. Aber wenn wir diesen neuen Weg, dieser Unruhe nachgegangen sind und haben uns von Jesus wirklich mitnehmen lassen, dann wird auch der Friede in uns wieder wachsen. Weil wir haben einen lebendigen Gott, einen begeisternden Gott. Und der will nicht immer alles so, wie es war. Der will uns ja zu sich ziehen. Und das braucht eben unser Leben lang. Und das muss sich doch verändern. Das wäre ja auch Quatsch. Und in dieser dritten Stufe haben wir wirklich so eine deutliche Entscheidungsmöglichkeit. Was sagst du mal, hier sind Tod oder Leben, wähle das Leben. Ne? Diese Möglichkeit zu sagen, es wird jetzt unruhig in mir, irgendwas muss ich tun. Herr, zeig mir den neuen Weg. Dann kann ich ihn gehen. Oder sagen, lass mich doch in Ruhe. Warum ist das alles so doof? Das wäre der falsche Weg. Ja, und die vierte Stufe, hier setzt echt Jesus dann harte Bandagen an. Er hat sich, das wäre dann so eine Stufe, wo er sich immer und immer zartfühlend, freundlich um uns bemüht hat und wir haben es einfach nicht gerafft. Wir haben nicht reagiert. Mit jeder Stufe, die er vielleicht mit uns schon probiert hat, endlich ein Stückchen Himmel von ihm zu zeigen, ein anderes, ein neues Stückchen Himmel, wir haben es einfach nicht kapiert. Er ist immer deutlicher geworden und nun meint er es ernst. Diese vierte Stufe, das, wo sie ihn ja hinterher auch steinigen wollen, das ist jetzt echt die harte Tour. Er erschüttert die Grundfesten unseres Seins. Das kann passieren. Das habe ich auch schon erlebt. Dass er irgendwie uns völlig aufrüttelt. Hier in dem Gleichnis war es der Lebensstil und die Glaubensform. Jesus lässt eben sein Ziel nicht aus den Augen. Da. Er ist das Gold. Er ist der Schatz in unserem Leben. Und das will er uns ja zeigen. Er will ja etwas Gutes für uns. Und wir sind nur zu verbohrt im Zweifel in dieser vierten Stufe. Bislang haben wir eben nicht angebissen. Er lässt sein Ziel nicht aus den Augen und das ist so schön. Also hier ist es wirklich offensichtlich notwendig, wenn wir in dieser vierten, auf der Ebene dieses vierten Gleichnisses ankommen, dass er uns richtig rütteln muss, damit wir es endlich kapieren, was er Gutes von euch möchte, von uns möchte. Und auch da haben wir natürlich zwei Möglichkeiten. Das eine, da fiel mir dieser Satz aus dem 1. Petrusbrief ein, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist dann jetzt auch keine Spielwiese mehr. Da kann es nur sein, dass ich sagen kann, Gott, du hast recht, ich will deinen Weg gehen. Nimm mich so, wie ich bin. Demütigt euch unter die große, gewaltige Hand Gottes. Und das andere heißt, weg mit ihm aus meinem Leben. Steinigen heißt ja, ich will jemanden nicht mehr sehen, der muss weg. Und das wäre die Alternative. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Oder steinigt euren Gott. Weg mit ihm. Nie wieder in meinem Leben will ich von dem was hören. Boah. Scheußliche Vorstellung. Aber wirklich an der Stelle sind wir wirklich auf dieser Ebene, wo es ums Ganze geht. Da sind wir wirklich gerüttelt. Lasst uns gemeinsam versuchen, nie bis zu dieser vierten Stufe zu kommen, die ist so anstrengend. Lasst uns versuchen, die ersten schon mal zu schaffen, dass wir so zarte Ohren kriegen, dass wir die zarte Stimme unseres Gottes sofort hören. Das wäre viel schöner, als wenn wir immer eine Stufe draufgesetzt kriegen müssen, bis wir es endlich kapieren. Jesus ist unser guter Hirte. Um das ging es ja heute in diesem ganzen Kapitel. Und das ist so. Jesus ist unser guter Hirte. Und Jesus ist der uns beschützt. Und Jesus ist der uns auf gute Weide führt, der unser Leben lang wirklich ein Leben in Fülle schenken möchte. Aber wir müssen es halt kapieren, was er mit uns vorhat. Und dafür brauchen wir gute Ohren im Herzen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Also ich wünsche mir, dass wir das miteinander üben, diese Ohren zu entwickeln. Haben wir heute auch getan, ganz besonders heute auch getan. dass wir das immer weiter üben und dass es nicht nur einige wenige tun, sondern wir alle tun. Dieses Üben, wie werden wir Gottes Stimme in uns hören, dass wir eher reagieren auf ihn als in dieser hammerharten vierten Stufe. Das wäre schon toll.